Ja, hallo und herzlich willkommen an alle Zuschauer und Zuschauerinnen zu einer Live-Podcast-Folge unseres Wirtschaftswoche-Podcasts Börsenwoche hier beim Finanzkongress. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche und mit mir hier am Start ist meine Kollegin Julia.
Hi Philipp. Und heute sprechen wir über eine Frage, die so ziemlich immer wieder auf den Tisch kommt, wenn Menschen um die 30 aufeinandertreffen. Und zwar, wie erfülle ich mir den Traum vom eigenen Haus, vom Eigenheim? Denn der Kauf einer Immobilie ist für die allermeisten Menschen ja eine oder sogar die größte finanzielle Entscheidung des Lebens. Und eine schwierige Entscheidung, bei der das Timing halt auch oft super schwierig ist. Zuerst stiegen die Preise für Häuser und Wohnungen immer weiter und dann gingen die Zinsen durch die Decke und machten die Finanzierung für viele kaum mehr stemmbar.
Ja, aber wer jetzt überlegt, eine Immobilie zu kaufen, ja, für den könnte sich tatsächlich genau jetzt der perfekte Moment auftun. So der Preisverfall bei Immobilien, der scheint jetzt so langsam beendet und schon bald könnten die Notenbanken die Zinsen weiter senken. Und in den nächsten 30, 40 Minuten wollen Julia und ich ein bisschen darüber sprechen, wie sich Hauskäufer in dieser Gemengelage jetzt klug positionieren können, wie sie die Belastungen beim Hauskauf auch noch ein bisschen drücken können und wie risikofreudige Hauskäufer mit einer ja, recht gewagten Zinswette vielleicht noch ein bisschen mehr sparen können.
Genau. Und Philipp, direkt mal zum Anfang. Du hast ja vor einigen Jahren ein Haus gekauft. Und zwar mitten im Immobilienboom. Und wenn du jetzt drauf zurückblickst, würdest du sagen, das war ein schlechter Zeitpunkt?
Ja, ist, glaube ich, immer so die Standardfrage, die man sich da so stellt. Aber erstmal muss man natürlich sagen, ich habe alles richtig gemacht, weil die Immobilie in Duisburg war.
Klar.
Also ich bin ja so der geheime PR-Agent für die Stadt Duisburg, die schönste Stadt der Welt. Hoffentlich hört unser Oberbürgermeister Sören Linger an dieser Stelle zu.
Bestimmt.
Aber um deine Frage zu beantworten, war das jetzt ein guter Zeitpunkt, ja oder nein? Und ich würde sagen, das war trotz der hohen Preise, die wir damals hatten, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben ja damals unser Haus auf dem Peak des Immobilienbooms gekauft. Also am Aktienmarkt würde man sagen, ja, du hast ziemlich teuer eingekauft. Aber dafür waren halt die Zinsen damals extrem niedrig. Also es war die historische Nullzinsphase.
Ja.
Kredite waren ultra billig zu bekommen. Und Baufinanzierungen, die gab es halt oft zu 1%. Und wenn du ein bisschen mehr Eigenkapital mitgebracht hast, teilweise noch darunter. Also man konnte sagen, damals waren Immobilienfinanzierungen so ziemlich geschenkt.
Genau. Und wir haben da auch eine kleine Beispielrechnung zu gemacht. Und zwar haben wir uns in der Rechnung die Baufinanzierung vor der Zinswende und nach der Zinswende angeschaut und so ein bisschen verglichen, wie sich die ja jetzigen günstigeren Immobilienpreise, Kaufpreise beziehungsweise auch die jetzigen gestiegenen und hohen Zinsen auf die Monatsraten letztendlich auswirken. Und in dem ersten Beispiel, was wir da genommen haben, vor der Zinswende, haben wir mit einem Immobilienkaufpreis von 400.000 Euro gerechnet und dann dem damaligen eben sehr niedrigen Zins von 1% mit einer Tilgung von 2% und sind da eben auf eine monatliche Rate von 1.000 Euro gekommen.
Ja, und das Ganze schlug halt ziemlich um mit der Zinswende halt. Ich
meine,
ja, die Immobilienpreise, die gingen halt schon teilweise ziemlich deutlich nach unten. In unserem Beispiel sind wir jetzt mal von 10% Preisreduktion ausgegangen, also 360.000 Euro Kredit musste man da aufnehmen. Und wenn man jetzt halt finanzieren würde bei 3,5% und bei der gleichen Tilgung, dann käme man halt auf eine Rate von 1.650 Euro. Also das zeigt, dass halt dieser starke Preisrückgang, den wir in den letzten zwei Jahren hatten, der wird nicht durch den Zinsrückgang kompensiert. Also ich zahle drauf, obwohl die Preise so deutlich gesunken sind.
Genau, und wenn
das
man
ist
jetzt,
ja schon eine ziemlich heftige Entwicklung.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man halt diese monatliche Rate von 1.000 Euro auch nach der Zinswende weiter haben wollen würde und darauf kommen wollen würde, dann hätte der Preis der Immobilie jetzt nach der Zinswende bei 218.000 Euro sein müssen, was wirklich ein gecrashter Preis wäre. Das wäre ein Minus von 45%.
Und das wird nicht passieren.
Nee.
Ne? Also ich meine, auch wenn die Zinsen natürlich maximal den Immobilienpreis bestimmen, aber wir haben auf der anderen Seite in Deutschland ja immer noch ein absolutes Mangelangebot an Wohnraum. Und da ist so ein Crash ja überhaupt nicht möglich gewesen. Das werden wir gleich auch noch ein bisschen besprechen, dass ja die Immobilienpreise tatsächlich auch zumindest eine Talsohle erreicht haben. Also wer jetzt darauf hofft, ach, es geht noch weiter runter mit den Immobilienpreisen, ja, der dürfte so ein bisschen enttäuscht werden. Und dann, naja, wie es auch am Aktienmarkt zum Beispiel ist, wenn ich hoffe, oh, irgendwann geht es noch weiter runter und dann steige ich ein, dieses Kalkül geht nicht immer auf.
Genau.
Aber jetzt fragen sich natürlich wahrscheinlich sehr viele, ja gut, die Preise sind gesunken, die Zinsen sind zuerst gestiegen und jetzt seit Herbst ja auch schon wieder relativ deutlich gesunken.
Ja.
Zur Erinnerung, im Herbst lagen wir bei über 4%. Mittlerweile sind wir bei einer 10-jährigen Immobilienfinanzierung nur noch bei 3,5%. Also es ging dort schon deutlich wieder nach unten. Und da fragt sich sicherlich so der eine oder andere Hauskäufer, ja, jetzt oder nie soll ich jetzt kaufen? Was spricht dafür und was spricht dagegen?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Genau. Also ich meine, die Zeiten der 1%-Zinsen sind halt definitiv vorbei.
Und die kommen wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder. Also ich denke schon, dass das eine historisch relativ einmalige Situation war, dass man Geld wirklich zum Nulltarif bekam.
Genau. Also wenn man sich jetzt natürlich fragt, was irgendwie machen, was spricht dafür dagegen? Dafür spricht natürlich einerseits, dass irgendwie die Immobilienpreise sich jetzt langsam stabilisieren. Das heißt, günstiger wird es wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Und das Zeitfenster, in dem irgendwie ist jetzt auch noch so in Anführungsstrichen billig ist, ist wahrscheinlich auch nicht mehr so groß.
Das haben jetzt zuletzt auch die ganzen Daten gezeigt. Also vor ein paar Wochen hat ja Europace, das ist ja so der Immobilienportal, Finanzvermittler, zu dem auch Hypoport zum Beispiel gehört. Die haben zum Beispiel gesagt, dass zuletzt es halt eine Talsohle gab bei Immobilienpreisen. Immowelt, das Online-Portal, kam zu ähnlichen Ergebnissen. Da wurde zuletzt sogar im ersten Quartal so ein kleiner Preisaufstieg wieder bei den Wohnimmobilien festgestellt. Man muss sagen, es handelte sich um Angebotspreise und Angebotspreise sind ja im Prinzip nur das, was der Verkäufer aufruft. Da kann es natürlich noch sein, dass man mit Preisverhandlungen so ein bisschen das noch drücken kann. Die Daten sind also erstmal mit vorsichtig zu genießen. Mhm. Aber trotzdem kommen immer mehr Experten so zu dem Schluss, ja okay, die Preise sind zurückgegangen und jetzt ist halt die Talsohle erreicht. Wie du sagst, billiger wird es nicht.
Genau, und dann kommt halt auch noch dazu, dass Mieten, vor allem in Metropolen, in Großstädten, halt auch immer teurer wird. Also da gibt es Preisanstiege teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Und wir sind ja noch nicht am Ende. Also das heißt, die Preise für Mieten werden wahrscheinlich noch höher gehen. Mhm. Deswegen ist halt die Frage, ob sich dafür manche kaufen einfach mehr lohnt.
Das ist ja auch so eine Grundsatzfrage, die man sich so stellt, kaufen oder mieten. Da gibt es ja auch sehr viele Beispielrechnungen, die machen wir hier in der Wirtschaftswoche ja auch regelmäßig. Und in den letzten Jahren war sehr oft, gerade in den Großstädten, weil die Kaufpreise da so unfassbar hoch waren, dass sich Mieten eher rechnet als kaufen. In Klammern, wenn man natürlich das ersparte Geld, wenn ich weiterhin miete, am Kapitalmarkt investiert und so halt weiterhin Vermögen aufbaut. Das bringt jetzt nichts, wenn ich das Geld einfach irgendwie in meinen Strumpf stecke oder unter das Kopfkissen packe und es von der Inflation zerfressen wird. Aber trotzdem, um es mal nochmal auf den Punkt zu bringen, Mieten wird halt, wie du sagst, immer teurer, kaufen lohnt sich immer mehr und daran wird jetzt auch nichts ändern, dass die Mietpreisbremse jetzt verlängert wurde heute. Da haben ja SPD und FDP einen Kompromiss gefunden, dass die Mieten weiterhin gedeckelt werden, beziehungsweise der Mietpreisanstieg. Ja, aber trotzdem, wir sehen alle, wohin die Reise geht. Die Mieten, die steigen einfach exorbitant und dieses Problem habe ich dann halt nicht, wenn ich in mein Eigenheim ziehe. Also unsere Rate bleibt erstmal die nächsten Jahre gleich, bis die Zinsbindung ausläuft und wir uns dann nochmal mit der Bank zusammensetzen müssen. Aber dann haben wir halt immerhin schon einen großen Teil der Finanzierungssumme abgestottert.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und was du eben halt auch schon gesagt hast, dass die Zinsen ja auch schon wieder gesunken sind. Das heißt, bei den monatlichen Raten gibt es da halt auch definitiv schon wieder Einsparpotenzial im Vergleich noch zum letzten Herbst.
Auch nicht so wenig, ne? Wenn man guckt. In unserem Beispiel ja zum Beispiel mit den 360.000 Euro, wenn ich das jetzt im Herbst finanziert hätte, dann hätte ich 150 Euro im Monat mehr berappen müssen als jetzt. So, und das ist natürlich schon eine Größenordnung.
Das summiert sich. Auf jeden Fall.
Gerade im Laufe der Zeit, ne?
Genau.
Das Problem ist natürlich nur, ich weiß es nicht. Also Kein Mensch kann in die Zinsglaskugel blicken. Keiner weiß, was sich Frau Lagarde und Co. so denken. Morgen ist ja auch der EZB-Zinsentscheid, wo die meisten natürlich davon ausgehen, dass da überhaupt nichts passieren wird und wir erstmal bei dem Leitzins von 4,5% bleiben.
Genau.
Aber perspektivisch ist ja schon davon auszugehen, dass die Zinsen wieder sinken werden.
Ja.
Und das hat der Markt ja auch schon eingepreist. Also dieser Rückgang, den wir hatten von 4,5 auf von knapp über 4 auf 3,5%, der kommt ja nicht von ungefähr, sondern weil der Kapitalmarkt gesehen hat, okay, die Inflationsrate, die sinkt, der Druck der Notenbanken, die Zinsen weiter aufrecht zu erhalten, der nimmt ab. Und perspektivisch werden dann die Zinsen sinken.
Genau.
Jetzt ab und zu haut einem, glaube ich, die Inflation da so den Knüppel zwischen die Beine, wie wir jetzt in den USA ja auch wieder gesehen haben. Inflation von 3,4%, hatten jetzt alle nicht so erwartet, dass es nochmal ein bisschen nach oben geht. Und das haben die Märkte auch natürlich zu spüren bekommen. So, die Frage ist natürlich nicht, ob die Zinsen sinken, sondern wann, ne?
Genau, das ist halt das, was auch aktuell, wenn man das, was man sagen könnte, was vielleicht noch gegen den Kauf spricht, aktuell ist halt, dass die Zinsen noch sinken könnten, aber das ist halt so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, ne? Also.
Und ein Dilemma natürlich für Hauskäufer. Also, wenn ich jetzt sehe, die Kurve bei den Immobilienpreisen, die geht nicht mehr runter, sondern die flacht sich so ab und hat jetzt so ein kleines Tal halt erreicht. Aber gleichzeitig hoffe ich darauf, dass die Zinsen weiter sinken. Wenn ich zu lange warte, laufe ich ja auch irgendwie in Gefahr, dass die Immobilienpreise tatsächlich auch wieder steigen.
Ja.
So, und dann funktioniert die Rechnung, das Kalkül durch Warten zu sparen, nicht mehr ganz so sehr.
Genau.
Zumal, wie ja gerade schon gesagt, seit Ende letzten Jahres sind ja die Märkte in einen totalen Zinsoptimismus verfallen. Also alle haben gesagt, und das wurde ja auch von Fed-Chef Jerome Powell auch ein bisschen befeuert, oh, die Zinsen sinken bald 3 Zinsschritte im Jahr 5 Zinsschritte, ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein, im Jahr 2024 und zwar in der ersten Jahreshälfte schon. Das Thema scheint ja zumindest erstmal vom Tisch, zumindest in den USA.
Auf jeden Fall. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wenn ich jetzt mir eine Immobilie finanzieren will und jetzt mit den höheren Zinsen zu kämpfen habe, wie kann ich da möglichst viele Kosten irgendwie drücken? Wo kann ich Schrauben drehen? Und eine Möglichkeit ist natürlich immer, Preisverhandlungen mit dem Verkäufer zu versuchen und versuchen irgendwie den Preis zu drücken. Aber das wird halt auch immer schwieriger.
Ja, also so in den letzten Monaten gab es ja so eine Umschichtung. Also ich weiß noch, als wir damals unsere Immobilie gekauft haben, da war es unmöglich. Da ging es ja eher in die andere Richtung, dass man in irgendeinem obskuren Bieterverfahren landete. Und wie du gesagt hast, mittlerweile waren dann Preisverhandlungen tatsächlich wieder drin. Der Preis, der bei ImmoScout und so weiter stand, war nicht unbedingt der Preis, zu dem die Immobilie hinterher wegging, sondern man hat eher weniger bezahlt. Aber jetzt, und das sehen wir anhand der Daten ja auch, scheint sich das Blatt halt wieder zu wenden. Also man sollte natürlich weiter versuchen, den Preis ein bisschen zu drücken. Zum Beispiel, indem man sagt, hey, hier, lieber Verkäufer, du hast aber hier noch so eine ganz alte, schäbige Ölheizung bei dir im Keller. Ich muss die Immobilie sowieso energetisch sanieren. Dementsprechend komm mir doch mit dem Preis ein bisschen entgegen.
Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und weiter kann man halt noch versuchen, die Tilgung zu reduzieren. Da ist natürlich dann, also in dem Rechenbeispiel hatten wir jetzt eine Tilgung von 2% für beide Beispiele genommen. Man könnte die Tilgung dann auf 1% reduzieren und dann sinkt die Belastung um 300 Euro. Also wir hatten ja eben das Beispiel mit der monatlichen Rate von 1.650 Euro. Die könnte man dann mit einer Tilgung von 1% auf 1.350 Euro reduzieren. Aber da muss man halt auch ganz klar sagen, dass die Restschuld dann nach 10 Jahren bei unserem Beispiel immer noch bei 317.000 Euro liegt. Und damit mehr als 40.000 Euro höher, als wenn man eben diese 2% Tilgung hätte.
Also im Prinzip ist es so, dass ich mir jetzt im Hier und Jetzt ein bisschen Luft verschaffe, aber nach hinten raus im Zweifel halt eine höhere Restschuld habe. Und das Problem an der Sache ist ja, wenn sich dann die Zinsen nochmal verändern. Also niemand weiß, was in 10 oder 15 Jahren ist. Wie gesagt, niemand hat die Zinsglaskugel. Und wenn dann auf einmal ein Zinsniveau von 5-6% oder so herrscht, ja, dann habe ich im Zweifel halt ein Problem. Also je niedriger die Tilgung, desto sicherer muss ich auch sein, dass ich womöglich in Zukunft eine höhere Rate auch tatsächlich schultern kann. Da gibt es natürlich auch ein paar Effekte, wie dass man wahrscheinlich in 10, 15 Jahren ein höheres Gehalt hat. Hinzu kommt, wenn ich dann in die Anschlussfinanzierung gehe, dann muss ich ja nicht unbedingt bei meiner Hausbank bleiben, sondern könnte zum Beispiel auch zu einer anderen Bank wechseln. Dann kriege ich in der Regel auch bessere Konditionen, weil ich einfach schon sehr viel Schuld von der Immobilie beglichen habe und dann der Beleihungswert, der Beleihungsauslauf bei der Immobilie niedriger ist. Sprich, das Risiko für die Bank ist auch niedriger. Aber das sind halt alles ziemlich viele Komponenten, die ich im Hier und Jetzt wenig beeinflussen kann. Das ist halt das Problem an der Sache.
Und was ja auch immer wieder gemacht wird, ist, dass Kaffeeförderung zur Senkung der Kosten integriert wird. Da gibt es ja verschiedene Optionen, die man da nutzen kann als Immobilienkäufer.
Wobei ja eigentlich nur eine für den klassischen Bestandskäufer interessant ist. Ne? Also die haben wir übrigens auch in unsere Immobilienfinanzierung natürlich eingebaut, nämlich das Wohneigentumsprogramm. Das geht nämlich für jede Immobilie. Jetzt wird man vielleicht denken, ich schaue mir die Konditionen an und wirklich interessant ist es nicht. Also der Zins liegt momentan halt mit 3,8% über dem Marktzins. Also ich zahle bei dem eigentlich ach so tollen KfW-Kredit mehr, als würde ich einfach die restliche Kreditsumme über ein normales Bankkredit halt aufstocken. Aber das Ding ist halt, die Banken, die werten halt diesen KfW-Kredit oft als Eigenkapital, weil der halt im Grundbuch, also die KfW tritt im Grundbuch hinterher nachrangig auf, heißt halt, die Bank, die erstfinanzierende Bank, die den Hauptkredit halt übernimmt, die hat einfach weniger Risiken und sagt sich, okay, das rechnen wir als Eigenkapital an. Und es ist ja bei der Immobilienfinanzierung so, je mehr Eigenkapital ich in eine Finanzierung einbringe, desto besser wird mein Zins am Ende des Tages. Also da kann man noch so eine kleine Stellschraube, die man drehen kann. Aber das ist halt, wie gesagt, momentan die einzige Fördermöglichkeit für Bestandskäufer. Jetzt so ein bisschen Hoffnung gibt es, dass zum Sommer hin das Bauministerium ja so ein neues Förderprogramm für Bestandskäufer auferlegt, nämlich Jung kauft alt. Da soll es halt darum gehen, dass junge Leute alte Häuser kaufen und diese dann energetisch ertüchtigen und dafür werden sie dann halt mit zinsverbilligten Darlehen belohnt. Aber das Ganze steht noch in der Schwebe, man weiß nicht genau, zu welchen Konditionen das Ganze angeboten wird und ob Frau Geilwitz hinterher da steht und auch guckt, ob man brav die Wärmepumpe eingebaut hat.
Das stimmt. Es gibt ja aber auch noch andere KfW-Förderungen, die nicht für jede Immobilie, muss man dazu ja sagen, funktionieren.
Da kommt die Wärmepumpe wieder ins Spiel.
Genau, da kommt die Wärmepumpe wieder ins Spiel. Und zwar zielt das ja besonders auf klimafreundliche Gebäude ab, beziehungsweise auf nachhaltige Gebäude. Das ist ja einmal Wohneigentum für Familien. Da bekommt man einen Zins schon ab 0,01% für Kredite, allerdings nur bis 270.000 Euro.
Und das halt auch nur, wenn man, wie du schon gesagt hast, das richtet sich ja an Familien und diesen Höchstbetrag von 270.000 Euro, den kriegt man nur, wenn man, ich meine, 5 Kinder hat. Je weniger Kinder du hast, desto geringer ist halt die Kreditsumme. Aber trotzdem, dieser Zins von 0,01%, das ist ja halt ein geschenktes Geld.
Ja, auf jeden Fall.
Absolut. Aber wie du schon gesagt hast, abgesehen von den Kindern, die man zeugen, ernähren und liebhaben muss, hat man ja auch noch so ein paar andere Anforderungen, die man erfüllen muss.
Ja, genau. Und zwar, also der Neubau muss halt besonders klimafreundlich sein. Also muss eine KfW von 40 haben und mit einem Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude, also dieses QNG-Siegel, gibt es dann nochmal bessere Konditionen. Aber man muss dazu auch sagen, dass solche Immobilien halt auch oft besonders teuer sind. Und das schränkt ja natürlich viele ein.
Eben, vielleicht so zur Erklärung, KfW 40, was heißt das? Damit ist halt gemeint, dass diese Immobilie, diese tolle, nachhaltige Immobilie, nur 40% der Energie verbraucht, die ein gesetzlich definiertes Referenzhaus benötigt. Also so ein Wunderhaus im Prinzip ist. QNG-Siegel, das umfasst halt auch noch Treibhausgase, die halt beim Bau der Immobilie entstanden sind. Also ist noch etwas breiter gefasst.
Und man muss dazu auch sagen, für die KfW-Förderung gibt es halt auch eine Gehaltsgrenze. Und zwar nur für Familien mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 90.000 Euro. Das heißt, da gibt es auch eine klare Grenze. Was bei einer weiteren KfW-Förderung der...
Wobei, wenn man da vielleicht mal, um das nochmal kurz zu ergänzen, da sind die ja auch ein bisschen auf die Käufer wieder zugekommen. Also als dieses KfW-Programm für Familien ja letztes Jahr halt zuerst aufgelegt worden ist, da war die Einkommensgrenze bei 60.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen. Und da haben natürlich und auch vollkommen gerechtfertigterweise, wie ich finde, viele Kritiker gesagt, ja, schön, aber ihr lebt da im Elfenbeinturm mit einem solchen Einkommen kann man sich als Familie keinen solchen Neubau und dann noch vielleicht in der Metropole leisten. Das geht einfach an der Realität vorbei. Und da hat man dann tatsächlich nochmal eine Schippe draufgelegt, sodass diese Förderung für mehr Leute in Frage kommt.
Dann gibt es halt auch noch, wo es keine Einkommens- oder keine Gehaltsgrenze gibt, gibt es noch eine Förderung für generell klimafreundliche Neubauten. Und da gibt es dann einen Zins ab 2,47%, für Kredite allerdings auch bis 150.000 Euro. Und hier liegt halt auch wieder der Fokus ganz klar auf klimafreundlichen Immobilien.
Eben, also da geht's halt, also die Anforderungen an die Immobilie sind da die gleichen wie halt beim Wohneigentumsprogramm für Familien, nur dass da halt dieser Einkommensfaktor, sag ich mal, entfällt. Ganz interessant finde ich bei diesem Programm, als das startete letztes Jahr, war der Zinssatz genauso wie beim Wohneigentumsprogramm für Familien, also 0,01%. Und dann haben sie irgendwann, als diese ganze Haushaltskrise so begann und die Bundesregierung das Geld zusammenkratzen musste, angehoben auf 0,4%. Dann wurde das Ding ja zusammengestampft, weil überhaupt kein Geld mehr im Fördertopf war. Und dann im Februar hat das Bauministerium ja eine Wiederauflage des Programms halt gestartet. Und seitdem ist der Zins 2 Prozentpunkte, also bei 2,5%, jetzt deutlich höher als zum Anfang. Also von quasi geschenkt auf 2,5%. Das ist ja, das ist natürlich schon relativ heftig, auch wenn das Angebot immer noch besser ist als der Marktzins.
Ja.
So, und ich glaube, was für viele Käufer aber eine große, große Frage ist, ich habe es ja gerade schon gesagt, dass dieses Programm eingestampft worden ist.
Ja.
Und das war ja nicht das erste Mal, dass da KfW-Programme aufgrund von mangelndem Geld auf einmal auf Eis gelegt worden sind. Da würde ich mich als Käufer fragen, kann ich mich überhaupt darauf verlassen? Wenn ich jetzt den Bau einer Immobilie plane und dann habe ich sowas im Hinterkopf, also das wird mich dann schon ein wenig hemmen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und wie ich auch eben gesagt habe, das ist für viele ja auch einfach so die wichtigste finanzielle Entscheidung im Leben. Und wenn man halt da eine gewisse Unsicherheit hat, ist das für viele wahrscheinlich auch nochmal ein Grund, genau darüber nachzudenken.
Ja, gerade bei den Summen. Also wenn ich mich jetzt darauf verlasse, meine 270.000 Euro zu 0% zu finanzieren und auf einmal kommt Frau Geiwitz an und sagt, oh, wir haben irgendwie doch kein Geld mehr, dann habe ich womöglich ein Problem und bleibe dann doch eher in der Mietwohnung und warte auf meine nächste Mieterhöhung.
Jetzt, wenn man auf die Bauzinsen generell guckt, die dürften ja jetzt noch weiter sinken, wie wir ja heute schon gesagt haben.
Und aber eher perspektivisch.
Genau, eher perspektivisch.
Also die meisten Immobilienfinanzierer und Spezialisten sagen, okay, wir werden in den nächsten Monaten eher so sehen, dass wir uns ungefähr auf diesem Niveau halt bewegen. Irgendwo in der Spanne 3,5 bis knapp unter 4, eher 3,5. Aber dass wir jetzt nachhaltig auf die 2% sinken, das sieht jetzt momentan niemand so richtig. Weil, wie gesagt, der Markt einfach schon so krasse Zinssenkungen eingepreist hat, dass da erstmal nicht so viel passieren wird mehr.
Genau, und ich meine, wenn es zu Senkungen kommt, dann ja auch nur, wenn die Notenbanken eben nochmal eine Zinswende einleiten. Und da ist natürlich auch die Frage dann, wie du gesagt hast, wann das kommt, wie schnell
eben,
das
da gibt's
kommt.
Ja, einige Sachen, die dagegen sprechen, wie gesagt, hohe Inflation oder sagen wir mal so, dass die Inflation weiterhin über der Zielmarke von 2% liegt. Und das haben wir neulich auch noch gesehen, dass die Konjunktur in den USA zum Beispiel ja sehr robust ist. Und naja, dann hatte halt die Fed zum Beispiel nicht das argumentative Futter, um halt eine schnelle Zinswende einzupreisen, wenn die Inflation hoch ist und der Konjunktur gar nicht so wehtut.
Was ja jetzt für viele sich dann auch als Problem rausstellt bei so einer Baufinanzierung ist ja, wenn sich eine langjährige Zinsbindung sichert, hängt ja meist über 10 Jahre, teilweise mindestens oder über 10 Jahre, mit dem Zins dann fest. Und es gibt viele Käufer, die ja in Deutschland auch sehr konservativ finanzieren, das heißt eben diese 10 Jahre haben. Und da stellt sich wahrscheinlich, glaube ich, viele auch die Frage, ist es eine Alternative für mich, vielleicht erstmal eine kürzere Zinsbindung zu wählen?
Ist ja eigentlich so ein verrückter Gedanke. So dieses konservative, ich finanziere 10, 15 Jahre, ist ja schon ein deutsches Erfolgsmodell. Das machen viele in anderen Ländern nicht. Und das hat auch sehr vielen Leuten, gerade in Großbritannien oder im skandinavischen Raum, letztes Jahr wirklich das Genick gebrochen, weil die finanzieren halt variabel. Heißt also, der Zins, den sie abgeschlossen haben, der folgt halt dem Leitzins. Und das war im letzten Jahr natürlich absolute Katastrophe für viele, weil es einfach nur noch nach oben ging. In Deutschland anders, man setzt sich hin, 10, 15 Jahre, hat seine Ruhe, dann kann an den Zinsmärkten passieren, was will, mir passiert nichts, ich stotter weiter meine Rate ab. So, aber gerade dieses Erfolgsmodell, wie du richtig sagst, stößt ja jetzt so ein bisschen an die Grenzen, so nach dem Motto, warum zur Hölle sollte ich mir jetzt eine Immobilienfinanzierung von 4 oder 3,5% ans Bein nageln, wenn ich davon ausgehe, dass die Zinsen perspektivisch wieder sinken.
Und ich meine, das klingt ja auch im ersten Moment super attraktiv, wenn man sagt, okay, die Zinsen sind jetzt gerade etwas höher, dann wähle ich erstmal eine kürzere Zinsbindung, vielleicht für 5 Jahre, und wenn alles gut läuft, bin ich dann bei einer Anschlussfinanzierung bei niedrigeren Zinsen.
Mhm. Hier und jetzt zahle ich dafür ja einen Tacken mehr. Also wir sind gerade bei den 5-jährigen Immobilienfinanzierungen bei 3,5%, bei 3,6% zum Beispiel, also 0,1% mehr als bei der klassischen 10-jährigen. Das ist überschaubar, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass in 5 Jahren die Immobilienpreise, die Bauzinsen deutlich gesunken sind, dann habe ich da natürlich einen Vorteil. Dann kann ich halt schneller in die Anschlussfinanzierung gehen und habe halt schneller die Möglichkeit, zu einem niedrigeren Zinssatz einfach weiterzumachen. Ansonsten zahle ich halt, also habe ich halt weiterhin diese relativ hohen Zinssatz von 3,5% zum Beispiel und muss dann über 5 Jahre lang weiterhin diese Immobilienfinanzierung stemmen.
Und da muss man aber auch ganz klar sagen, das kann ja auch ganz schön nach hinten losgehen, wie du eben gesagt hast auch, wie das in anderen Ländern auch der Fall war, dass wenn dann die Zinsen nicht wie erhofft sinken, sondern halt steigen, dass man dann mit einem noch höheren Zinssatz dasteht und die konservative Variante mit einer 10-Jahres-Zinsbindung vielleicht dann doch besser gewesen wäre. Also das spielt ein gewisses Risiko auf jeden Fall mit ein.
Total. Also das ist, glaube ich, so eine Zinswette für Risikofreudige, was unter Hauskäufern wahrscheinlich eher nicht so zu finden ist, weil die meisten ja dann doch eher so dieses konservative Bild haben und nicht wollen, dass bei der Immobilienfinanzierung irgendwas schief geht. Aber ich kann mir da auch noch so ein kleines Fallnetz zum Beispiel bauen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich entscheide mich jetzt bewusst für eine 5-jährige Zinsbindung, weil ich einfach antizipiere und mich für klüger als den Markt halte, dass die Zinsen in einigen Jahren sinken werden und deutlich niedriger ausfallen als jetzt. Ja. Dann könnte ich mir trotzdem noch so ein Sicherheitsnetz quasi drunter legen und zum Beispiel nach 2 Jahren ein Forward-Darlehen abschließen, wenn sich keine Zinswende in diesem Maße abzeichnet. Forward-Darlehen sind im Prinzip so eine ebenfalls eine Zinswette, aber damit sichere ich mir im Hier und Jetzt schon Zinsen für die spätere Anschlussfinanzierung. So, und wenn ich jetzt schon merke, die Zinsen, die sinken dann doch nicht so wie gedacht, dann könnte ich mir immerhin noch diesen Rettungsanker aufschirmen. Ne?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Ist das die richtige Entscheidung?
Bin ich zu spät dran?
Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
So, und Philipp, du hast ja jetzt schon ein Haus. Aber wenn du
zum
jetzt...
Zum Glück für 15 Jahre die Zinsbindung.
Genau. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du hättest noch keins und wärst jetzt gerade auf der Suche, würdest du jetzt überlegen, ein Haus zu kaufen? Wäre das jetzt ein günstiger Moment für dich? Was würdest du sagen?
Ja, also natürlich würde ich schauen, was der Markt so hergibt, aber natürlich auch, wie man es immer machen sollte, eine sehr, sehr gute Rechnung anstellen. Für mich persönlich, muss ich sagen, wären, glaube ich, kurzlaufende Finanzierung doch eher weniger etwas, weil ich schon ein sehr sicherheitsfreudiger Mensch bin, gerade bei einer Immobilie. Aber für die meisten, und ich glaube, das muss man auch nochmal sagen, die schauen dann auch nicht so sehr darauf, wie der Zins gerade ist, sondern passt die Immobilie zu meiner aktuellen Lebenssituation und kann ich sie ganz einfach stemmen. Also solange die Rate passt und ich mich da nicht finanziell verhebe, werden, glaube ich, die meisten Menschen immer noch nach einer Immobilie suchen. Und ja, da spielt natürlich die Zinssituation mit rein, aber an der kann ich nun mal nichts drehen. Ich kann nur versuchen, mit verschiedenen Stellschrauben, wie wir gerade besprochen haben, vielleicht die Tilgung zumindest zeitweise etwas runter. Die könnte ich ja auch bei Gehaltssteigerung wieder anheben zum Beispiel. KfW-Kredite integrieren.
Preisverhandeln.
Oder halt Preisverhandeln, genau. Dass ich dann so versuche, auf günstigere Kosten zu kommen. Was man auf keinen Fall, glaube ich, machen sollte, ist halt sich einfach in der Hoffnung auf irgendetwas in spekulative Wetten halt reinstoßen. Ja. Also ja, diese 5-Jahres-Wette, die kann aufgehen. Die sollte ich aber nur probieren, wenn ich im Fall der Fälle es auch anders stemmen kann. Viele versuchen ja, oder haben zumindest den Gedanken, jetzt auf variabel verzinste Kredite zu gehen, wie sie ja in Großbritannien weit verbreitet sind. Das ist natürlich in Zeiten, wo die Zinsen steigen, absoluter Horror. Aber also die Grundidee könnte ja in Zeiten sinkender Zinsen wiederum relativ charmant sein, weil ich dann einfach mit dem Leitzins so nach unten wandere und dann wird halt quasi Monatsrhythmus meine monatliche Belastung niedriger. Problem bei der Sache ist, dass solche variablen verzinsten Kredite für Private meistens sehr unattraktiv sind. Ja. Also die richten sich ja an den 3-Monats-Euribor. Das ist ein Referenzzinssatz der EZB. Der ist ungefähr immer auf Höhe der klassischen Baufinanzierung plus minus ein paar Prozentpunkte, 0, irgendwas Bereich. Aber die meisten Banken schlagen darauf halt nochmal einen Zinsaufschlag drauf. Bei der DSL-Bank zum Beispiel sind es 3 Prozentpunkte. Heißt also, ich zahle meinen Zinssatz von 3, irgendwas Prozent plus die 3 Prozentpunkte Aufschlag und bin dann momentan bei einem Zins von fast 7%. Also deutlich unattraktiver als der schlechteste Marktzins, den ich bei der klassischen Bankfinanzierung habe. Und das ist dann halt für die meisten Käufer dann doch unattraktiv. Und zum Glück machen das Erstkäufer nicht und wenn, dann halt nur bei der Anschlussfinanzierung als eine Art Zwischenfinanzierung. Ich glaube, da kann man, auch wenn wir hier im Podcast nie Anlage oder Finanzberatung machen dürfen und der Podcast nur der Unterhaltung und der Information dient, kann man das, glaube ich, nochmal sagen, dass solch eine wirklich sehr spekulative Zinswette oft das Potenzial hat, nach hinten loszugehen.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Julia, aber wie sieht es denn mit dir aus? Du bist ja noch ein paar Jahre jünger. Die letzten Tage im Volo beginnen, bevor du zur Großverdienerin hier im Finanzressort der Wirtschaftswoche wirst. So, und wie sieht's aus? Bleibst du als Mieterin treu oder gedenkst du irgendwann mal Eigentum zu erwerben?
Naja,
ist ja auch eine Typfrage.
Ja, also der Traum ist, glaube ich, auf jeden Fall noch da von Eigentum irgendwann. Perspektivisch in den nächsten Jahren ist das für mich jetzt erstmal keine Option, weil allein auch einfach das nötige Eigenkapital fehlt. Deswegen bin ich noch ganz froh und hoffe natürlich, dass die Zinsen langfristig noch sinken, dass ich dann im richtigen Moment zuschnappen kann. Deswegen, aber der Traum und ich hoffe auf jeden Fall noch irgendwann auf ein Eigenheim. Das Ziel ist da.
Trotz der ganzen Pflichten, die man so hat?
Ja, schon. Also
Gartenarbeit, Nachbarn besuchen und Kuchen vorbeibringen, die Terrasse kärchern.
Du kennst es ja jetzt alles schon.
Das Leben in der Spießerhölle, ja, das muss man auch wollen.
Ja, das hat bei mir ja auch noch ein bisschen Zeit. Also ich glaube, die nächsten 5, 6 Jahre genieße ich noch das Mieter-Dasein und wer weiß, wie ich mich dann fühle. Vielleicht habe ich dann Lust auf Rasen mähen und Hochbeet bepflanzen.
Ja, hoffen wir mal, dass dein Vermieter zuhört und sich trotz der ganzen Nachrichten denkt, ach komm, der Julia, der drücke ich jetzt mal nicht so eine hohe Mieterhöhung ins Haus.
Das hoffe ich auch.
Ja, und ich glaube, nochmal um kurz ein bisschen Eigenwerbung zu machen, bei der Wirtschaftswoche haben wir auch immer sehr, sehr viel Berichterstattung rund ums ganze Thema Immobilien. Da kann man gerne mal vorbeischauen. Ich glaube, das ist ganz lesenswert, sowohl als Mieter, als Vermieter, als Eigentümer und für alle die, die das werden wollen.
Ja.
Und ja, wir hoffen, dass euch hier der Live-Podcast gefallen hat. Und wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, dann hört doch auch gerne mal rein. Immer montags läuft die Börsenwoche überall, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche wird es um das wunderbare Thema Tages- und Festgeld gehen und wie ich mir jetzt noch die hohen Zinsen sichere. Da bleiben wir so ein bisschen in der Sphäre, die wir heute besprochen haben mit der Zinswende. Dementsprechend könnte das vielleicht etwas Interessantes sein.
Super. Ja. Hat Spaß gemacht mit dir, Philipp.
Ja, ebenfalls. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage schon mal Tschüsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.